Der heutige Predigttext ist im Alten Testament, im Buch der Richter, das Kapitel 11. Wir befinden uns im 12. Jahrhundert vor Christus. Israel ist noch kein Staat, sondern ein eher loser Stämmeverband. Und je nach Lage der Dinge, je nach militärischer Situation, sucht man sich eine passende, eine charismatische Persönlichkeit aus, die als Führer dient, die dann in dieser Not helfen soll. Und es war damals im Staat Israel, waren das die sogenannten Richter. Ein Richter, ein Mensch, der von Gott begabt ist, von Gott befähigt und der dann für eine bestimmte Zeit einen Stamm oder alle Stämme oder mehrere Stämme Israels anführt und denen helfen soll. Und Jephtha, um den geht es hier, ist auch ein solcher Richter. Wir wollen zunächst uns mal die ersten 11 Verse in dem Buch Richter anschauen. Richter 11, 1-11. Jephtha, ein Gileaditer, war ein streitbarer Held, aber ein Hurenkind. Gilead aber hatte Jephtha gezeugt. Da aber das Weib Gileads ihm Kinder gebar und desselben Weibes Kinder groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben in unseres Vaters Hause, denn du bist eines anderen Weibes Sohn. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich zu ihm lose Leute und zogen aus mit ihm. Und über etliche Zeit hernach stritten die Kinder Ammon mit Israel. Da nun die Kinder Ammon also stritten mit Israel, gingen die Ältesten von Gilead hin, dass sie Jephtha holten aus dem Lande Tob, und sprachen zu ihm: Komm und sei unser Hauptmann, dass wir streiten wider die Kinder Ammon. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr nicht, die mich hassen und aus meines Vaters Haus gestoßen habt, und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Trübsal seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum kommen wir nun wieder zu dir, dass du mit uns ziehst und uns helfst und streiten wider die Kinder Ammon und seist unser Haupt über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: So er mich wiederholt zu streiten wider die Kinder Ammon und der Herr sie vor mir geben wird, soll ich dann euer Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Zuhörer zwischen uns, wo wir nicht tun, wie du gesagt hast. So beginnt unsere Geschichte damit, dass wir erfahren, dass Jephtha ein sogenannter Hurensohn ist. Und ja, Hurensohn ist auch heute noch ein beliebtes Schimpfwort auf den Schulhöfen und wenn man jemand wirklich fertig machen will. Also Jephtha ist wirklich ein Hurensohn, geboren von einer anderen Frau. Und er wird deshalb auch zu Hause von den anderen Brüdern rausgeworfen. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du sollst auch nicht erben, mach, dass du davonkommst, und Jephtha muss gehen. Und er beginnt sich dann mit mehr oder weniger zwielichtigen Gestalten zu umgeben und ja, mit der Zeit auf die Dauer bildet sich da eine ganz schön große, schlagkräftige Truppe. Und dann passiert Folgendes: Der Stamm Gilead kommt in Not. Die Ammoniter kommen und wollen einen Krieg anzetteln, weil sie gern ein Gebiet im südlichen Ostjordanland zurückerobern wollen. Und die Stammesältesten suchen jetzt jemand, der ihnen da hilft, einen mutigen Führer. Ja, und da kommen sie auf die Idee, da gibt's doch diesen Jephtha mit seiner Kriegertruppe. Ja, und sie machen sich auf den Weg, um Jephtha darum zu bitten, dass er ihr Anführer wird in der Situation. Da ist es doch jetzt der richtige Mann. Und der natürlich logischerweise, so wie er behandelt worden war, ja, der ist jetzt nicht so sofort begeistert. Ja, sagt er: Erst war ich der Hurensohn, mich wollte keiner haben, aber jetzt da, wo ihr in Not seid, wo ihr nicht weiter wisst, da fragt ihr mich. Aber die Ältesten, die lassen sich davon nicht abhalten, ihn zu bitten, weil sie in der Tat einfach gar nicht weiter wissen, keine andere Lösung haben. Und so bitten sie ihn darum, dass er als sogenannter Söldnerführer das Heer anführen soll. Und dann passiert Folgendes. Jephtha sagt: Ich will nichts von euch geschenkt haben, denn ihr habt mich so schlecht behandelt. Vielmehr soll gelten, wenn ich gegen die Ammoniter gewinne, dann sollt ihr mich als euren Herrn anerkennen. Also, wenn ich siege, jetzt als euer Führer, dann sollt ihr mich als Herrn anerkennen. Und Gott soll zeigen bei diesem Krieg, auf wessen Seite er steht. Jephtha geht daraufhin zum König der Ammoniter und führt Verhandlungen. Versucht erstmal diese Situation im Gespräch auf diplomatischem Weg zu lösen. Aber das geht schief. Und wie es dann weitergeht, das hören wir jetzt. Wir lesen jetzt weiter in Richter 11, jetzt ab Vers 28. Aber der König der Kinder Ammon erhörte die Rede Jephthas nicht, die er zu ihm sandte. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha und zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, auf die Kinder Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Kinder Ammon in meine Hand, was zu meiner Haustür heraus mir entgegengeht, wenn ich in Frieden wiederkomme von den Kindern Ammon, das soll des Herrn sein, und ich will's zum Brandopfer opfern. Also zog Jephtha auf die Kinder Ammon, wieder sie zu streiten. Und der Herr gab sie in seine Hände. Und er schlug sie von Aröer an, bis man kommt gen Minit, 20 Städte, und bis an den Plan der Weinberge, eine sehr große Schlacht. Also wurden die Kinder Ammon gedemütigt von den Kindern Israel. Da nun Jephtha kam gen Mizpah zu seinem Hause, siehe, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war ein einziges Kind. Und er hatte sonst keinen Sohn noch Tochter. Und da er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie beugest du mich und betrübest mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan gegen den Herrn und kann's nicht widerrufen. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan gegen den Herrn, so tue mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich gerochen hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wollst mir das tun, dass du mich lassest 2 Monde, dass ich von hinnen hinabgehe auf die Berge und meine Jungfrauenschaft beweine mit meinen Gespielinnen. Er sprach: Gehe hin, und ließ sie 2 Monde gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielinnen und beweinte ihre Jungfrauenschaft auf den Bergen. Und nach 2 Monden kam sie wieder zu ihrem Vater, und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie war nie keines Mannes schuldig worden. Und ward eine Gewohnheit in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen die Tochter Jephthas, des Gileaditas, des Jahres 4 Tage. Eine schlimme Geschichte, da muss man erstmal innehalten und Luft holen, erstmal schweigen. Vers 29 heißt es: Der Geist des Herrn kam auf Jephtha. Gottes Geist begabt Jephtha für diese Auseinandersetzung mit den Ammonitern. Gott beruft diesen Jephtha. Das ist schon mal diese Geschichte. Denn in der Tat ist ja merkwürdig, wen Gott so alles beruft. Und auch das ist, ja, Gottes Geschichte. Und das ist auch unser Glück. Zum Beispiel, Gott beruft einen Jakob, diesen Betrüger. Er beruft Mose, diesen Mörder. Er beruft David, diesen Ehebrecher. Und er beruft auch Jephtha, diesen Hurensohn. Was wir da auch sehen können in der Geschichte: Gott macht etwas aus Menschen, wo Menschen sagen würden, mit denen kann man doch nichts anfangen. Gott beruft nicht die Tauglichen, sondern er sorgt dafür, dass die Berufenen tauglich werden. Also Gott beruft Menschen mit Grenzen, mit Macken, mit Fehlern, mit Schuld und macht da was draus. Er beruft auch dich und mich und macht da was draus. Nicht, weil wir perfekt sind, alles richtig gemacht haben, alles astrein ist, sondern Gott macht aus denen, die er beruft, aus denen macht er was. Und ich glaube auch, dass unsere Fehler und Irrtümer, die wir gemacht haben, nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Gott macht was aus Jephthah, indem er ihn beruft zum Richter. In seiner Gnade. Er beschenkt ihn hier, er beschenkt ihn mit seinem Geist, so wie er auch uns mit seinem Geist beschenkt. Also soweit, so gut. Aber das reicht Jephthah nicht. Jephthah will mehr. Er will auf jeden Fall, dass zu dieser Berufung, zu diesem Geschenk des Geistes Gottes, dass da auf jeden Fall noch mehr dazu kommt. Er will auf jeden Fall den Sieg. Auf jeden Fall will er, dass er, dieser Heerführer, der Führer wird des Stammes Gilead. Und dazu muss er gewinnen. Er möchte gerne zeigen, dass er es kann. Und er möchte, dass Gott dafür sorgt. Also, das Geschenk des Geistes Gottes reicht ihm nicht. Dass Gott in seiner Gnade ihm zugewandt ist, das reicht ihm nicht. Sondern er möchte mehr haben. Und deshalb legt er ein Gelübde ab. Und er sagt, gibst du Gott mir den Sieg, dann gebe ich dir, dann opfere ich dir das Erste, was mir entgegenkommt, wenn ich nach Hause komme. Das ist ein Gelübde und es hat fatale Konsequenzen. Also nochmal, damit wir das klar sehen. Gott beruft Jephthah und beschenkt ihn mit seinem Geist aus lauter Gnade und es reicht dem Jephthah nicht. Jephthah, der könnte auch sagen, Gott sei Dank, dass du mich beschenkst. Deswegen, weil ich das sehe, lege ich all das, was jetzt kommt, in deine Hände. Denn du bist mit mir, mit deinem guten Geist. Jetzt mach aus dem, was auf mich zukommt, etwas Gutes. Aber das macht er nicht. Sondern er will Gott vorschreiben, wie es weiterzugehen hat. Und er verpflichtet sich mit diesem Gelübde. Dieses Gelübde, das hat Gott ja nicht gefordert. Noch wäre das wirklich an dieser Stelle nötig gewesen. Jephthah ist beschenkt mit Gottes Geist. Jetzt soll er gestalten. Ja, und dann legt er dieses Gelübde ab, weil er mehr will. Was sagt es uns? Vielleicht geraten auch wir leicht in Gefahr, ja, dass wir ja, Gott lenken wollen, dass wir manchmal im Gebet Gott vorschreiben wollen, wie er zu handeln hat. Bei Jephthah jedenfalls ist es so, er kann nicht allein davon leben, dass Gott mit ihm ist, dass sein Geist da ist, dass seine Gnade ihm gilt und dass er deshalb gelassen dem entgegensieht, was nun kommen mag. Nein, es muss so ausgehen, wie er will. Und deshalb dieses Gelübde. Wenn du Gott mir den Sieg schenkst, dann schenke ich dir das, dann gebe ich dir das als Opfer, was mir zu Hause als erstes entgegenkommt. Ja. Wie klingt es? Das klingt doch unglaublich fromm. Ich gebe dir ganz viel oder alles. Das klingt gut. Also mir persönlich ist nicht ganz wohl, ehrlich gesagt, wenn ich mir manche Lieder anschauen, die wir so mit vollem Mund singen. Es gibt da eine ganze Menge Lieder, in denen ja, sehr fromm wird da hingegeben. Die Rede von immer, von nie und von alles. Vollmundige Lieder, was wir alles so Gott geben wollen. Vielleicht auch da müssen wir ein bisschen achtsam sein und mal hineinhören, was wir Gott da alles so leichtfertig versprechen. Jephthah jedenfalls legt ein Gelübde ab, obwohl es nicht nötig ist, obwohl es nicht von Gott gefordert wird, auch nicht in seinem Sinne ist. Aber es ist in Jephthahs Sinn. Er möchte unbedingt der Herrscher werden. Er möchte unbedingt, ja, man könnte heute sagen, Karriere machen. Er möchte da, ich gebe alles, er möchte alles dran setzen, damit es wirklich schafft. Und dafür ist er bereit zu opfern, ja, und Gott soll es richten. Alles opfern. Ja, den Satz benutzen wir auch manchmal, dass Menschen bereit sind, eine ganze Menge zu opfern, um ein Ziel zu erreichen. Was opfern nicht manche Männer und Frauen, ja, um was zu erreichen? In dieser Gesellschaft, um weiterzukommen, um hochzukommen, um Karriere zu machen. Wir gehen manchmal, so sagen wir es ja auch, über Leichen. Also nicht wirklich, dass jemand erschossen wird, aber doch in diesem Sinne, ja, über Leichen, dass Beziehungen leiden, dass Kontakte kaputt gehen, dass Ehen und Familien zerbrechen, dass unsere Ehrlichkeit auf der Strecke bleibt und so weiter. Was opfern wir nicht alles, um was zu erreichen, wo anzukommen, weiterzukommen, Karriere zu machen, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben? Jephtha will auf jeden Fall siegen, auf jeden Fall diesen Herrschaftsjob bekommen, und dem ordnet er alles unter. Dem ordnet er auch Gott unter. Nach diesem Gelübde zieht Jephtha in seinen ersten Kampf. Und in der Tat, er gewinnt. Ja, warum gewinnt er? Wie heißt es da? Der Herr gab sie in seine Hände. Das ist ganz wichtig. Egal was passiert, wir leben ja immer aus Gottes Hand. Und Jephtha lebt immer noch vom Schenken Gottes. Selbst der Mensch, der sich innerlich verrannt hat, selbst der schuldig geworden ist, selbst der gerade auf dem falschen Weg ist, lebt immer noch von der Gnade Gottes, von seinem Schenken. Auch Jephtha immer noch. Und als Jephtha dann nach Hause kommt, dann kommt dieser immer noch erschreckende Satz im Vers 34. Da nun Jephtha kam gen Mizpa zu seinem Haus, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Pauken und Reigen. Und sie war ein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn noch Tochter. Also, spätestens hier hätte doch zumindest ein Nachdenken, ein Innehalten stattfinden müssen. So ein Moment, sowas. Also, hier stimmt doch was nicht. Ein Innehalten, das Jephtha ins Nachdenken kommt. Was geht hier eigentlich vor? Ist das, was ich da als Gelübde versprochen habe, ja, ist es wirklich angemessen? Ist es wirklich gottgemäß? Also das Wort Gelübde von der Wortgeschichte her bedeutet, ich pflichte jemandem bei und verspreche es dann. Also jemand anderes hat etwas gefordert, dem pflichte ich bei, er stimmt ihm zu und verspreche es. Aber in diesem Fall, Gott hat ja gar nichts gefordert. Gott hat gar nicht gefordert, dass er etwas opfern soll. Und von daher hat Jephtha auch gar nichts, wo er beipflichten könnte, um es dann zu versprechen. Er hat sich sozusagen verrannt, verlaufen, verstiegen in ein Versprechen, das er selber sich aufgelegt hat, nicht Gott. Das hätte hier für einen Wachmoment sorgen müssen. Aber es findet kein Innehalten statt. Aber vor allem und vor allen Dingen kein Gespräch mit Gott. Wir erinnern uns an die Geschichte im ersten Buch Mose bei Sarah, Hagar und Abraham. Da heißt es ja, Abraham horchte auf seine Frau. Kein Horchen auf Gott, sondern Horchen auf seine Frau. Und dann wird gehandelt. Genauso Jephtha hier hält nicht inne, horcht nicht auf Gott, sondern horcht auf sich selber und sein Gelübde. Und diese Situation ist auch völlig anders als die Geschichte in 1. Mose 22 von Abraham mit seinem Sohn Isaak, den er bereit ist zu opfern. Da hat Abraham ja gehorcht, Gott hat etwas gesagt, Abraham ist unterwegs. Und er wird auch von Gott gestoppt, weil Gott gar kein Menschenopfer will. Er will Gehorsam. Aber Jephtha horcht nicht. Hätte er doch gehorcht, dann wäre ihm vielleicht eingefallen, das Gebot, du sollst nicht töten. Hätte er doch gehorcht, dann hätte er 5. Mose 12 im Kopf gehabt, wo es heißt, 5. Mose 12, Vers 31, du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, denn sie habe ihre Götter alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst, denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Gott hasst das. Später im 2. Könige 16 kann man sehen, dass das der Grund ist, dass Israel auch untergeht, weil einige Könige die eigenen Kinder im Feuer verbrannt haben als Opfergabe für den kanaäischen Gott Baal. Ja, hier findet kein Horchen auf Gott statt. Jephtha hätte in dem Moment, wo seine Tochter ihm entgegenkommt, stehen bleiben müssen, um neu zu hören. Aber er horcht nur auf sein ach so frommes Gelübde und gibt noch seiner Tochter die Schuld, dass er jetzt in die Bredouille kommt. Vers 35, ach meine Tochter, wie beugest du mich und betrübest mich. Also was für ein Hohn, was für eine Not. Und was für eine Not vielleicht bis manchmal heute, dass man sich selbst manchmal in irgendeine Idee verrannt hat, wie zugenagelt. Dass man irgendwie meint, das muss ich jetzt tun. Dass man irgendwie denkt, ja, jetzt habe ich es angefangen. Und ja, dass man blind wird für Korrektur von Gott, für Korrektur von außen. Und wenn man sich dann jemand anders sich in den Weg stellt, ja, der kriegt dann noch die Breitseite ab. Weil, wenn es schief geht, ja, dann ist er schuld. Also auf jeden Fall, Jephtha bleibt nicht stehen. Und wir sollen uns fragen, wie oft bleiben wir stehen? Wo wäre der Zeitpunkt bei uns gewesen, wo wir sagen müssten, Moment, ich müsste mal stehen bleiben. Ich müsste mal horchen. Ich müsste mal Gott oder Brüder und Schwestern um Rat fragen. Ich müsste mal innehalten, vielleicht Dinge klären, statt auch noch andere zu beschuldigen, dass es nicht weitergeht. Jephtha läuft weiter und schiebt seiner Tochter noch die Schuld in die Schuhe und führt das, was er sich vorgenommen hat, durch zu seinem eigenen Ruin. Er hat nur ein Kind und das wird umgebracht. Und dann steht er ohne da. Ein Mann und eine Frau ohne Kinder im alten Orient, das war ganz schlecht. Das war gesellschaftlich schlecht und das war auch schlecht, weil Kinder waren oft die eigene Altersversicherung. Das war schlecht. Man kann sich jetzt beim Hören über die Reaktion der Tochter, kann man sich nur wundern, dass die Tochter so ergeben, ja, genickt hat, sich so fromm ergeben, genickt hat. Ja, sie war gehorsam. Aber Gott, warum schweigt Gott hier? Warum ruft er nicht dazwischen wie beim Abraham und sagt, Mensch Jephtha, lass das, tu dem Kind nichts. Ja, das ist ja ein anderer Fall. Bei Abraham und Isaac, ja, da hat Gott die Geschichte ins Rollen gebracht. Und Gott hat entsprechend auch gesagt, stopp, ich will das gar nicht. Diese Geschichte von Abraham und Isaak, das ist Gottes Geschichte, das ist sein Weg, um Abraham zu zeigen, ja, ich will gehorsam, ich will, dass du gehorsam bist, ich will, dass du deinen Sohn am Leben lässt. Und Abraham, ich glaube dir und für alle Zeit gilt, ich bin ein Gott, der keine Menschenopfer will. Hier ist die Geschichte von Jephtha aus ins Rollen gekommen, durch sein Weg. Das war sein toller Wunsch, das war sein Ding, sein Ego. Und in der Tat, Gott ist ja nicht der Feuerwehrmann, der sobald wir irgendeinen Blödsinn machen, sofort kommt und löscht und es verhindert. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und noch schlimmer, wir werden diese Verantwortung vor Gott, müssen wir uns dann auch mal verantworten. Wir sind verantwortlich für das, was wir in die Wege leiten. Ja, und Gott wird unsere Suppe nicht auslöffeln. Und hier bei dieser Geschichte wird deutlich, was eigentlich Schuld ist. Menschen entscheiden sich für einen Weg und müssen auch mit der Konsequenz leben, müssen diese Konsequenzen tragen. Das ist ja, wenn man das so liest, dann... Ja, das liest sich so, als ob jetzt dem Schreiber des Richterbuchs diese Situation selbst unangenehm ist. Wie beschreibt er das dann, wie in so einem Nebensatz? Und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Also keine Ausschmückung, keine Einzelheiten, sondern ein kleiner Nebensatz. Das Schlimme ist nur, dass bei diesem Weg, den Jephtha eingeschlagen hat, jemand anders leiden muss. Seine Tochter. Wobei... Das ist ja meistens so, dass wenn ein Mensch einen Weg einschlägt, der nicht Gott gewollt ist, meistens auch andere leiden müssen. Das Elend in dieser Welt, das Elend in unserem engsten Umkreis, hängt ja auch damit zusammen, dass wer auch immer jemand etwas sagt, macht oder tut oder gerade nichts sagt und nichts tut, und auch andere geraten ins Leiden. Und Gott in der Tat das nicht verhindert, weil wir als seine Gegenüber, als seine Ebenbilder auch Verantwortung tragen für das, was wir tun. Und wir können nicht sagen, Gott, sorg mal dafür, dass die Konsequenzen meines Handels mal eben verschwinden. In der Tat werden wir oft schuldig und vielleicht auch manchmal mit schlimmen Folgen. Wie soll man damit umgehen, auch Gott gegenüber damit umgehen? Dazu nochmal in unsere Geschichte, am Ende Vers 39 und 40. Und ward eine Gewohnheit in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen, die Tochter Jephthas des Gileaditers, des Jahres 4 Tage. Also 4 Tage lang Klage, und das jedes Jahr. Die Menschen des Alten und des Neuen Testaments wissen, bei dem Elend, das wir erleben und wo wir oft auch denken, warum schweigt denn jetzt Gott? Bei dem Elend, das wir erleben, gibt es eine Adresse. Es gibt einen Gott, der uns hört, der unsere Klage hört, dem wir den Schmerz hinschreien können. Einen lebendigen Gott, wo wir für alle namenlose Opfer eintreten dürfen. Also interessant ist ja in dieser Geschichte, dass die Tochter hier keinen Namen bekommt, namenlos. So wie viele Opfer namenlos bleiben. Christen, die leiden in der Welt, wo sie verfolgt werden, die für uns namenlos sind. Also 4 Tage lang jedes Jahr Klage vor Gott. Diesen Schmerz Gott hinhalten, die Opfer, die manchmal namenlosen Opfer, die unter der Gewalt von anderen leiden, Gott anvertrauen. Es gibt eine Adresse, da wo wir hinhalten können. Ja, herausschreien, herausweinen, herausfragen. Und nicht irgendeine Adresse, denn dieser Gott, der geht ja selber kaputt unter dem Elend seiner Menschen. Das ist ja das Besondere an Gottes Erscheinen in Christus am Kreuz. Dass dieser Gott sich da hineingibt in diese Not, der viele namenlose Opfer und selber ein Opfer wird. Gott leidet in Christus, mit Jephthas Tochter, mit den vielen Opfern der Menschheitsgeschichte. Er umfängt dieses Leid, durchleidet es, trägt es und gibt zugleich Menschen wie Jephtha eine Perspektive. Menschen, die unter ihrer eigenen Schuld zusammenbrechen, für die bricht Gott in Christus am Kreuz zusammen, damit auch die Täter neu anfangen können. Und so heißt es in Jesaja 53, Verse 4 und 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Amen. Und wir beten am Schluss noch zusammen. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dein kräftiges, lebendiges Wort. Wir danken dir auch für diese Geschichte, obwohl sie ja eine schlimme Geschichte ist. Aber sie zeigt, dass du Menschen berufst, dass du aus Kleinem was Großes machst. Ja, und sie zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir auf dich hören, ja, dass wir innehalten auf unserem Weg und auch nach dir fragen, in deinem Wort forschen. Ja, und wir, Vater, wir danken dir dafür, egal wo wir uns verrannt haben. Die Geschichte zeigt uns auch, dass, ja, dass Vergebung auf uns wartet. Vater, wir bitten dich um Vergebung, da wo wir gefehlt haben. Wir bitten dich darum, ja, dass wir uns bremsen, dass wir uns selber auch zurücknehmen, dass wir demütig sind. Ja, Vater, wir danken dir für deinen Geist, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir für deine Gnade, die du an uns erweist. Und wir bitten dich um deinen Segen. Amen.